Einen schönen guten Morgen. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wir möchten heute Morgen einmal mit einer Frage starten. Was ist Ihre Lieblingsjahreszeit? Gar nicht so einfach. Ist es vielleicht der Frühling, wenn die Vögel morgens wieder zu zwitschern beginnen und die Natur wieder zum Leben erwacht, ja, man die ersten Frühlingsblumen aufgehen sieht und die Tage endlich wieder länger werden? Oder ist es vielleicht doch der Sommer? Von dem gibt es hier bei uns zu Lande ja sowieso viel zu wenig. Die Jahreszeit, in der man die Abende draußen genießen kann und heiße Tage an einem See oder im Schwimmbad verbringt? Was ist mit dem Herbst, wenn sich die Blätter in allen wunderbaren harmonischen Farben verfärben und sich die ganze Natur so langsam auf die kalte Jahreszeit einstellt? Oder sind Sie vielleicht eher der Wintertyp? Mit einer heißen Tasse Tee oder Kaffee vor dem knisternden Kaminfeuer sitzen? Wenn man einmal so darüber nachdenkt, hat eigentlich jede Jahreszeit ihre schönen Seiten, auf die man sich Jahr für Jahr aufs Neue freut. Für uns ist das völlig normal, dass nach dem Winter auch immer wieder der Frühling, der Sommer und der Herbst kommt. Das ändert sich auch nicht einfach mal. Man kann sich jedes Jahr auf diese feste Reihenfolge verlassen. Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum es die Jahreszeiten überhaupt gibt? Naja, unsere vier Jahreszeiten resultieren grundlegend aus der Neigung der Erdachse. Die Neigung der Erdachse von ungefähr 23,4 Grad sorgt für den Wechsel der Jahreszeiten, gemäßigte Temperaturen und eine große Bandbreite an Klimazonen. Dabei spielt beispielsweise auch die Rotationsgeschwindigkeit der Erde eine entscheidende Rolle. Das Buch »Unsere einsame Erde« sagt darüber Folgendes.
Es scheint, als hätte die Erdachse genau die richtige Neigung. Genau richtig ist nämlich auch die Länge von Tag und Nacht. Das liegt an der Rotationsgeschwindigkeit der Erde. Wäre sie wesentlich geringer, würden die Tage länger dauern. Auf der Sonnenseite gäbe es dann glühende Hitze, auf der sonnenabgewandten Seite dagegen eisige Kälte. Bei einer schnelleren Rotation wären die Tage wesentlich kürzer und die rasante Erdumdrehung würde häufig schwere Stürme und andere Probleme hervorrufen.
Es ist also für uns Erdbewohner sehr gut, dass unser Planet in diesem Winkel geneigt ist und sich auch immer mit der richtigen Geschwindigkeit dreht. Aber diese Neigung bleibt nicht immer konstant. Man hat festgestellt, dass sich die Erdachse im Rahmen von mehreren 10.000 Jahren zwischen 24,5 und 21,5 Grad hin und her bewegt. Dabei spielt beispielsweise auch die Anziehung des Mondes eine große Rolle. Diese Veränderung nennt man Nutation. Das kommt eigentlich aus dem Lateinischen und bedeutet wörtlich übersetzt nicken. Dieser Effekt sorgt dafür, dass die Erdachse unmerklich hin und her schwankt. Wenn man sich die Laufbahn, die verschiedenen Achsen und die Umlaufgeschwindigkeit der Erde einmal etwas genauer ansieht, dann stellt man fest, dass die Erde hier einen sehr genauen Zeitplan verfolgt und absolut zielsicher ihre Bahnen durch das Sonnensystem zieht. Und dieser genaue Zeitplan der Erde macht es uns Menschen erst möglich, die Zeit in ein wiederkehrendes System einzuteilen, zu dem wir heute Kalender sagen. So, das waren jetzt ganz schön viele Zahlen. Die Frage, die uns heute Morgen einmal beschäftigt, ist aber, war das eigentlich alles Zufall? Wenn man etwas genauer hinsieht, dann scheint es so, als würde die Erde einen echten Erfinder oder einen Konstrukteur haben. Vielleicht dazu ein kurzes Beispiel. Sie kennen doch bestimmt die drei Worte Made in Germany. Dieses Siegel Made in Germany findet sich auf allen Waren, die in Deutschland hergestellt wurden. Heute gilt dieses Siegel in den Augen von vielen Käufern als ein echtes Qualitätssiegel. Wenn also jede Ware, egal woher sie stammt, ein Qualitätssiegel hat, dann hat doch vielleicht auch unser Heimatplanet, die Erde, irgendwo so ein Qualitätssiegel. Genauso wie jedes Bild auch von einem Künstler signiert wird. Um diese Frage also zu beantworten, müssen wir vielleicht etwas genauer hinsehen. Wo könnten wir Hinweise auf so ein Gütesiegel der Erde finden? Wir könnten das älteste Buch der Menschheit, die Bibel, zu Rate ziehen. Der letzte Satz im ersten Kapitel der Bibel beinhaltet sogar so einen Hinweis auf das Gütesiegel der Erde. Es heißt hier:
Nach diesem sah Gott alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, ein sechster Tag.
Wenn wir also kurz darüber nachdenken, muss es in der Natur Hinweise auf den Erschaffer der Erde geben. Wir müssen vielleicht nur etwas genauer hinsehen, um sie zu finden. Aber wo würden wir da anfangen? So manch einer erinnert sich doch noch an seine Schulzeit. Und kennen Sie noch das Gefühl, in der Klassenarbeit zu sitzen und einfach nicht auf die richtige Lösung zu kommen? Wohin wanderten denn die Augen in diesem Moment? Unsere Augen wurden aus irgendeinem unerfindlichen Grund vom Blatt unseres Sitznachbarn oder unserer Sitznachbarin angezogen. Natürlich nicht zum Abschreiben, keine Frage. Mehr zur Recherche und zur Inspiration, ganz klar. Was macht der Mensch also, wenn er bei einem Problem nicht mehr weiterkommt? Er macht genau das Gleiche. Er recherchiert und lässt sich inspirieren. Und in diesem Fall von der Natur. Es gibt mittlerweile einen ganzen Wissenschaftszweig, der hier auf diese Art und Weise forscht. Und diesen Wissenschaftszweig nennt man Bionik. Maurice, du hast dich einmal mit dem Thema Bionik auseinandergesetzt. Hilft uns die Bionik, etwas über den Erschaffer der Erde zu erfahren?
Das deutsche Wort Bionik setzt sich aus den Wörtern Biologie und Technik zusammen. Das heißt, wenn die Technik mit ihrem Latein am Ende ist, widmet sich dieser Wissenschaftszweig der Forschung, wie die Natur mit Problemen umgeht.
Okay, und wer hat damit angefangen, die Natur zu analysieren und daraus eine Wissenschaft zu machen?
Als historischer Vordenker der Bionik wird meist der italienische Erfinder Leonardo da Vinci angeführt, der 1505 in seinem Manuskript über den Vogelflug analysierte, wie es Vögel eigentlich schaffen zu fliegen. Da Vinci versuchte dann, seine Erkenntnisse auf Flugmaschinen zu übertragen. Und genau das ist der Ansatz der Bionik. Man versucht, die Lösungen der Natur technisch umzusetzen und so für uns Menschen nutzbar zu machen.
Fällt dir etwas aus unserem Alltag ein, in dem wir alle von der Bionik profitieren?
Unser Alltag ist eigentlich voll von Erkenntnissen der Bionik. Denken wir einmal an den Fallschirm, der von schwebenden Blütensamen wie dem Löwenzahn inspiriert ist. Den Lotus-Effekt, der in Fassadenfarben oder in der heimischen Küche Verwendung findet. Die Haut der Haie reduziert den Strömungswiderstand des Wassers. Das hilft Profischwimmern, bei Wettkämpfen noch schneller zu werden. Moderne Lüftungssysteme in großen Industrie- oder Bürokomplexen orientieren sich an der Belüftungsstrategie von Termitenhügeln. Und diese Liste könnte man noch viel länger werden lassen. Wenn man einmal darüber nachdenkt, muss sich ein genialer Konstrukteur hinter all diesen Wundern der Natur verstecken. Man muss nur richtig hinsehen.
Vielen Dank, Maurice. Das auffällige Design in der Natur veranlasst viele dazu, sich dem Eindruck des Bibelschreibers Paulus anzuschließen, der im Bibelbuch Römer im Kapitel 1 im Vers 20 Folgendes sagt.
Denn seine unsichtbaren Eigenschaften werden seit Erschaffung der Welt deutlich gesehen, da sie durch die gemachten Dinge wahrgenommen werden. Ja, seine ewig währende Macht und Göttlichkeit, sodass sie unentschuldbar sind.
Was denken Sie? Ist es also vernünftig, an einen Schöpfer zu glauben? Ich habe zur Beantwortung dieser Frage einmal zwei Studiogäste eingeladen. Kommen wir einmal zu dir, Veronika. Du bist Lehrerin an einer Berufsfachschule für Chemie und Technik. Hast du schon immer geglaubt, dass es einen Erfinder geben muss, der die Erde erschaffen hat?
Wie die meisten Menschen habe auch ich als Schüler im Biologieunterricht natürlich die Evolutionstheorie kennengelernt. Aber ich liebe Tiere und die Farbenpracht der Pflanzen, die hat mich schon immer sehr begeistert. Und jetzt in meinem Beruf habe ich es natürlich unter anderem auch mit Farben zu tun, denn bei uns im Chemielabor untersuchen wir Farbstoffe auf ihre Zusammensetzung. Leuchtende und chemisch stabile Farben sind auch heutzutage sehr schwer herzustellen. Und es gibt sogar einen ganzen Chemiezweig, der sich ausschließlich mit der Herstellung neuer Farbstoffe beschäftigt.
Okay, gab es etwas, das dich in diesem Zusammenhang sehr begeistert hat?
Vor einiger Zeit habe ich dann einen Artikel über eine Pflanze gelesen. Ihr Name ist Pulia condensata. Und dieser Artikel hat mich total begeistert.
Um was ging es dabei genau?
Also es ging dabei um die Beeren dieser afrikanischen Tropenpflanze. Sie haben das intensivste Blau aller bekannten Pflanzen. Aber es handelt sich dabei nicht um blaue Farbpigmente. Und deshalb interessierte mich diese Farbe also schon von Berufswegen.
Und wie schafft es die Pflanze dann, dieses Blau herzustellen?
In dem Artikel wird erklärt, dass die Zellwände der Beerenhaut winzige, parallel verlaufende Fasern enthalten, die in Schichten angeordnet sind, und zwar so, dass jede Schicht gegenüber der darunterliegenden ein wenig gedreht ist. So entsteht quasi eine spiralförmige Struktur, die den Zellen der Beere ihr metallisch schimmerndes Blau verleiht. Und schaut man dann aus verschiedenen Blickwinkeln auf diese Beere, sind auch grüne, violette und sogar gelbe Farbreflexe zu sehen. Das wiederum liegt daran, dass die Schichten bei manchen Zellen geringfügig dicker oder dünner sind. Ja, und da die Beeren keine Farbpigmente haben, behalten sie ihre Farbe also auch, nachdem sie zu Boden gefallen sind. und einige Beeren, die vor über 100 Jahren gesammelt wurden, sehen heute noch so aus wie frisch gepflückt.
Was denkst du, wer steckt da dahinter?
Also für mich persönlich ist die Art der Farbgebung dieser Pflanze eindeutig der Beweis für einen intelligenten Schöpfer, der die Macht hat, wunderschöne Farben auf geniale Weise herzustellen und das auch noch ohne schädliche Chemie. Dieser Schöpfer muss einfach, genau wie wir Menschen, Freude an der Schönheit der Natur haben.
Vielen Dank, Veronika. Kommen wir nun zu unserem zweiten Studiogast. Kommen wir zu dir, Gerlinde. Gerlinde, du bist Heilpraktikerin. Wie würdest du deinen Beruf beschreiben?
Ja, Heilpraktiker sehen den Menschen immer als Ganzes und nicht nur als kranke Person. Seit ca. 40 Jahren versuche ich, Menschen auf natürliche Art und Weise zu behandeln. Und dazu braucht man natürlich ein fundiertes Wissen über die Pflanzen, die wir zur Verfügung haben. Erstaunlich ist, dass oft gerade die Pflanzen besonders hilfreich sind, die von den meisten als sogenanntes Unkraut bezeichnet werden.
Okay, hast du dafür vielleicht mal ein Beispiel?
Ja, nehmen wir doch beispielsweise mal die Brennnessel. Die Brennnessel ist wertvoll vom Samen bis zur Wurzel. Früher lieferte sie Fasern zur Herstellung von Nesselstoff und sie sicherte in Hungerzeiten oft als Nahrung das Überleben. Manche kennen sie heute noch als Suppe oder als Spinat aus Brennnesseln. Unseren Schmetterlingen dient sie nach wie vor als Nahrungspflanze. Der biologisch orientierte Gärtner nutzt die Brennnessel in Form von Jauche oder Spritzmittel. Sie hält Nutzpflanzen gesund und Schädlinge fern. Außerdem ist sie durch ihre Stickstoffverbindungen der allerbeste Dünger und Bodenverbesserer.
Okay, ich sehe schon, du bist wirklich sehr begeistert von der Brennnessel. Aber die Brennnessel kann doch bestimmt noch viel mehr.
Sie kann wirklich viel mehr als nur brennen. Für uns Menschen ist die eisenhaltige Brennnessel gut zur Blutbildung. Sie hilft auch hervorragend als Entgiftung und Entschlackung, zum Beispiel bei Frühjahrskuren und bei Müdigkeit und Erschöpfung. Sie beeinflusst nämlich Leber, Galle und Nieren positiv und hilft sogar bei Rheuma und entzündlichen Gelenkerkrankungen. Studien haben ergeben, dass 3/4 der Schmerzmittel eingespart werden könnten, wenn jeden Tag nur 50 Gramm gedünstete Brennnesseln gegessen werden.
Also die Studien in allen Ehren. Aber gedünstete Brennnessel stelle ich mir jetzt nicht gerade als wirklich unglaublich lecker vor. Aber wenn es hilft, auf Schmerzmittel zu verzichten?
Ja, da wird sie wirklich sehr unterschätzt. Ich könnte dir noch sehr viel mehr über diese sogenannten Unkräuter erzählen, wie Löwenzahn, Zinnkraut und Schafgarbe, die alle vor unserer Haustür wachsen. Heutzutage werden in der pharmazeutischen Industrie viele Wirkstoffe im Labor chemisch nachgebaut, die man ursprünglich aus Pflanzen isoliert hat, wie zum Beispiel Quinin, Morphin und Digitalis. Für mich jedenfalls sind unsere Kräuter ein Beweis für einen genialen Schöpfer, der so liebevoll für uns sorgt und uns alles zur Verfügung stellt, was wir brauchen. Und dafür bin ich jeden Tag dankbar.
Vielen Dank, ihr beiden. Die Frage für uns ist und bleibt aber, gibt es so einen intelligenten Schöpfer, der hinter all den großen und kleinen Wundern auf der Erde steckt? Die Beweise für solch einen genialen Konstrukteur finden sich überall auf der Erde. Man muss manchmal nur ein bisschen genauer hinschauen. Wenn Sie mehr Beweise finden möchten, warum es durchaus Sinn macht, an einen intelligenten und liebevollen Schöpfer zu glauben, dann können Sie gerne einmal auf unserer Website jw.org vorbeischauen. Hier finden Sie unter der Rubrik Die Wissenschaft und die Bibel ein paar sehr interessante und schlüssige Beweise dafür, dass die Bibel doch recht hat. In unserer nächsten Sendung am 12. August befassen wir uns mit dem Thema Die Bibel – etwas für junge Menschen? Wir würden uns freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind und einschalten. Wir wünschen Ihnen jetzt noch einen schönen und vor allem einen erholsamen Sonntag.